Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Heute sprechen wir über die schönste Nebensache der Welt, die Fortpflanzung. Und die von Pflanzen ist faszinierend vielfältig und weit weniger trivial, als es den Anschein hat. Lasse dich ein auf eine Welt des Staunens, wo das genaue Hingucken die Schlüsselfähigkeit ist. Wir erfahren mehr über den Sinn von Sex, aber auch der nichtgeschlechtlichen Vermehrung, lernen Geschlechtsmerkmale kennen, die uns beim Bestimmen der Pflanzen helfen und entschlüsseln das Geheimnis der Rätselpfade, eine Spezialität der renommierten Botanikerin Rita Lüder, die wir für dieses Gespräch gewinnen konnten. Sie ist eine wahre Botanik-Koryphäe, deren Leidenschaft für Pflanzen und Pilze in vielen Publikationen, Vorträgen und Lehrmaterialien Eingang gefunden hat. Kaum jemand kennt sich in Sachen Pflanzenbestimmung so gut aus und vor allem kaum jemand kann es so anschaulich vermitteln. Liebe Rita, toll, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, ein bisschen was über Botanik erzählen. Ich heiße Rita Lüder und ich finde Pflanzen von Kind an faszinierend und mich begeistert es einfach immer wieder, was man Neues entdecken kann, auch nach so vielen Jahren noch und dass man auch immer noch wieder Sachen mal nicht versteht und dass es rätselhaft bleibt. Das finde ich eigentlich an Wissenschaft viel schöner, dass es immer noch Neues gibt, als dass die so festgefahren ist. Und das versuche ich auch weiterzugeben an ja, Menschen, die sich einfach für Natur interessieren. Ich schreibe Bücher, ich mache Pflanzenzeichnungen, ich gebe Seminare und versuche einfach ja mit Gleichgesinnten eine schöne Zeit zu haben, zu entdecken und zu gestalten.
Viele von uns haben vielleicht auch schon den einen oder anderen Rätselpfad von dir in der Hand gehabt. Aber warum ist es denn gerade auch für Kräuterfans gut und Grundkenntnisse in der Botanik zu haben?
Ich glaube, man fühlt sich einfach sicherer mit dem, was man tut, weil dieses Gefühl, das sieht so aus wie, und ich weiß eigentlich gar nicht, gibt es da noch was? So, wenn ich jetzt an das Medesüß denke, das habe ich immer schon, nachdem ich es kennengelernt hatte, erkannt. Und dann habe ich gehört, oh, da gibt es ja noch ein kleines Medesüß. Da habe ich gedacht, oh, würde ich das denn überhaupt unterscheiden können? Und dann liest man Merkmale, man sieht dann auch vielleicht andere Abbildungen mal. Und es ist natürlich toll, wenn man so greifbare Sachen hat, wie die Fiederblättchen sind 5 bis 7 oder es gibt 10 bis 12 oder so. Und dann kann ich nachzählen und bin mir sicher, ach so, ich habe das Richtige. Also jetzt, das stimmt nicht, ne, für diese beiden Arten. Das ist jetzt aus dem Kopf gegriffen, weil ich die Anzahl tatsächlich jetzt nicht so parat habe. Oder die Anzahl der Staubblätter. Wo gucke ich dann? Was sind die Staubblätter? Man muss ja ein bisschen auch wissen, wenn man solche Sachen kontrollieren möchte. Wo gucke ich da und was ist das überhaupt? Das fasziniert ja auch, die Dinge anzuschauen.
Genau, und das ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Ich bin mit 5 km/h gehe ich, weiß ich nicht, Wanderungen oder was und eile an allem vorbei, was da links und rechts ist. Und dann kann ich natürlich nicht genau hinschauen. Ich bin letztens mit meinem Bruder in die Pilze gegangen und da ist es natürlich existenziell, ganz genau hinzugucken. Und dieses Schauen lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Voraussetzung, sich wirklich dann auf die Pflanze einzulassen und das also erstmal auch zu beobachten.
Ja, absolut. Beobachten ist etwas, was bei uns leider ein bisschen kurz kommt, weil man einmal auch nur diesen Moment anguckt und wie du sagst, man geht schon weiter.
Genau.
Wer hat die Muße, mal so eine Pflanze über Wochen, über Monate, den ganzen Zyklus zu sehen? Und ich glaube, das wird auch noch im Laufe dieser Folge jetzt deutlicher werden. Manche Merkmale offenbaren sich eigentlich erst, was wird denn daraus? Jeder weiß, bei einer Apfelblüte, diese Blüte wird zum Apfel. Aber die Zwischenstadien, die sehen irgendwie seltsam aus. Man kann die noch erkennen und zuordnen, weil ich weiß, ich habe einen Apfelbaum. So, aber das findet ja immer statt, dass von der Knospe bis zur Frucht und bis zum unbelaubten Baum natürlich gibt es andere Merkmale, gibt es immer was zu gucken. Und je nachdem, welche Zeit ich angucke, brauche ich auch mal Werkzeuge. Denn den Apfel, den sehe ich natürlich auch mit bloßem Auge und muss nicht mir ein Stereomikroskop oder eine Lupe nehmen. Wenn ich aber die Blüte auch wirklich erleben möchte, dann ist das absolut toll. Ich kann allen nur empfehlen, mal eine Lupe ist schon toll, aber so ein Stereomikroskop ist einfach super. Und dann entdeckt man auch noch kleine Tiere, die drauflaufen, irgendwelche Haare, die man vorher nie gesehen hat. Die einzelnen Pollenkörner werden sichtbar. Das ist natürlich noch eine Dimension, wo dann selbst so was Einfaches, was man eigentlich immer schon erlebt hat, ganz, ganz neu wieder ist und man nochmal staunen kann, eigentlich wie ein Kind. Nochmal von vorne anfängt, mit neuen Augen in die Welt guckt, gar keine großen Wanderungen machen muss, um was zu entdecken, was man nicht kennt, weil das Gänseblümchen schon wieder ganz anders aussieht.
Das ist das Faszinierende und du hast schon ganz viele Begriffe genannt, über die wir uns auch heute ein bisschen genauer unterhalten. Wir nehmen die Folge in der dunklen Jahreszeit auf und ich finde es wichtig, dass wir uns jetzt sozusagen schon wieder auf das neue Leben vorbereiten und dass überhaupt, wie wirr auch gerade die Welt ist, diese Pflanzen werden mit ihrer Kraft da sein und einfach wieder sich fortpflanzen und vermehren. Und das ist heute das große, große Thema, von dem ich dachte, es ist eigentlich trivial, aber im Detail ist es das gar nicht. Deswegen freue ich mich, wenn du uns mitnimmst, tatsächlich mal in einen Lebenszyklus einer neuen Pflanze, wie sie wird, wie sie verreift und wie sie auch vergeht. Und ja, wie es eigentlich zu diesem neuen Leben kommt und wo vielleicht eben auch bekannte Dinge sind, wie wir die als Menschen eben auch tun, aber wo eben auch faszinierende Unterschiede existieren. Und das fände ich super, wenn du uns da einfach mal mitnimmst in so ganz einfache Frage, ne? Eine Blütenpflanze ist ja schon Sex pur sozusagen.
Genau. Darf ich noch einen Gedanken loswerden, weil du das gerade so sagst, den ich auch so beeindruckend finde, auch wenn jemand jetzt in dieser dunklen Zeit losgehen möchte. Diese Winterknospen, die tragen ja schon das neue Leben in den Bäumen den ganzen Winter über in sich. Und die haben die Information, was wird in sich. Wir können die noch überhaupt nicht sehen, aber da ist alles drin angelegt, was da ist. Egal, ob das die Blätter sind oder die Blüten. Und mit einer unglaublichen Geduld und einem absolut perfekten Timing und natürlich auch mit dem Wissen, was draus wird, werden da wieder die neuen Triebe draus. Und wenn man das jetzt für die Gesellschaft überträgt, dann sieht man ja auch so viele Keimzellen, die ja auch alle schon da sind. Und eigentlich können wir erblühen, staunen und angucken, was davon wird. Und das ist bei der Pflanze, ich sage mal, einer Einjährigen, genauso wie bei dem Baum. Und es lebt ja immer fort, diese Evolution, dieser Sex pur, wie du sagst. Das ist ja der Motor von dem Ganzen und der findet in den Blütenpflanzen statt, in jedem Baum auch. Alles macht das, weil das der Motor ist dessen, dass es immer weitergeht und immer wieder sich anpasst an neue Bedingungen. Ohne diesen Sex, also diese Verschmelzung immer wieder von den Möglichkeiten, die dann auf das, was jetzt gerade ist, reagieren können, würden wir ja so auf der Erde nicht mehr existieren. Und das werden wir immer weiter tun. Wir reagieren, die Pflanzen reagieren, wir Menschen reagieren und gerade die Natur, die fragt sich weniger als wir und die macht das so genial und bringt alles immer wieder hervor und bringt uns zum Staunen, wenn wir uns jetzt dann diese Details ja auch mal gedanklich, wir müssen es ja jetzt so vor unsere geistigen Augen irgendwie holen. Vielleicht machen wir das einfach mal mit einer Tulpe.
Meinetwegen.
Vielleicht was. Überlege ich gerade, wie das am besten geht, dass wir uns vielleicht so eine Tulpe mal vorstellen, so gedanklich. Und die hat ja jetzt auch schon, die ist jetzt im Boden. Im Moment, wo wir sie überhaupt nicht sehen, ist die Zwiebel im Boden. Und diese Zwiebel im Boden kann dann nur sein, weil die vorher schon Leben hatte. Das heißt, die hatte letztes Jahr Blattgrün. Ob die auch Blüten hatte oder nicht, das weiß man nicht genau, weil wenn die anfängt zu wachsen, dann ist es noch nicht so, dass die im ersten Jahr aus einem Samen schon gleich wieder komplett alles bilden kann. Das weiß ich gar nicht selber ganz genau, wie lange diese Zwiebel braucht, aber man vermehrt die ja über Zwiebeln auch. Es gibt ja zwei Wege, über die Zwiebeln und über den Samen. Und wir gucken uns jetzt mal einfach an, wie das, wenn jetzt schon eine Zwiebel da ist, das ist ja eine einfachere Vorstellung, dann sieht man im Frühjahr erstmal die Blätter rauswachsen. Das geht nur über die im Boden gespeicherten Nährstoffe. Dann kommt der Stängel mit der Blüte, dem jetzt für uns interessanten Teil, dem wir uns zuwenden. Und da sind ja bunte Blütenblätter drumherum, 6 Stück. Egal wie die aussehen, ob die gelb sind, rot gemischt. Wenn die zu sehr kultiviert wurden und umgeformt haben, die 6 Blütenblätter. Und Das ist der Schmuck praktisch. Wir haben jetzt also eine schon im Laufe der Evolution sehr weit entwickelte Pflanze, die auch noch Insekten in ihren Dienst stellt. Es gibt ja mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie Pflanzen das hinkriegen. Das Bienchen macht das jetzt wirklich, Bienchen und Blümchen so.
Ja.
Das, was man in der Schule hört, wo immer drüber gelacht wird, das findet ja wenigstens bei der Tulpe so statt. Das heißt, jetzt bildet sich diese Blüte und jede Blüte, wenn die zwittrig ist, so, wir kennen das ja, wenn wir mal die Analogie von Menschen bemühen, dann kennen wir das ja nur, dass wir Männer haben, Frauen, wir können auch gendern, aber zumindest haben wir verschiedene Geschlechter. Und eine normale Blüte, die meisten Blüten, sagen wir mal, wir wollen nicht von normal sprechen vielleicht, sondern die überwiegende Anzahl, hat zwittrige Blüten. So auch unsere Tulpe. Das heißt, wenn ich dann weiter nach innen gucke, dann kommen die männlichen Anteile. Das sind die Staubblätter. Und dann kommen die Fruchtblätter. Das ist das Weibliche. Und dieser Aufbau, der ist immer gleich in jeder zwittrigen Blüte. Und das macht auch Sinn, weil was ist das Wichtigste? Worum geht's, ne? Das neue Leben ist geschützt, ganz innen geschützt. Das
Genau.
Weibliche bringt das neue Leben hervor, also muss das so weit innen wie möglich ganz geschützt liegen. So kann man sich das auch gut behalten, dass man nicht immer wieder überlegen muss, war jetzt innen männlich, außen weiblich, sondern in der Mitte immer, wenn es zwittrige Blüten gibt, das ist feststehend, befindet sich immer die weiblichen Teile in der Mitte. Und die heißen auch alle mit Blatt hinten, weil alles in der Evolution erstmal Blätter waren. Es war erstmal grün, ist aus dem Wasser an Land gegangen. Ich vereinfache das jetzt sehr, ne, und
Super, machst du das? Ja.
ist im Laufe der Evolution ist es dann bunt vielfältig geworden. Aber es waren ursprünglich Blätter. Deshalb sagt man auch noch Staubblätter, Fruchtblätter. So. Und jetzt will diese Pflanze A befruchtet werden und B aber auch das, was wir als Motor gesagt haben, Austausch. Das heißt, es macht nicht wirklich Sinn, wenn der eigene Blütenstaub, die Pollenkörner, die von dem männlichen, das weibliche Umgebenden abgegeben werden, dass die eigene Pflanze bestäuben. Das ist wie Inzucht bei den Menschen. Das führt irgendwann zu,
Genetischer Verarmung, ne?
genau, ne? Und da gibt es zwei Strategien. Die erste ist unterschiedliche Reifezeitpunkte. Das heißt, wenn ich beobachte, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Tulpe ist, sehr viele Pflanzen sind vormännlich, nennt man das. Das heißt, erstmal reifen die männlichen Anteile, also die Staubblätter, geben ihren Blütenstaub ab. Da kommen dann die Bienen und die Hummeln und wer da alles kommt von irgendwo drumrum und tragen diese ganzen Pollenkörner weg auf eine Pflanze, die irgendwo anders steht, die diesen Zyklus durch hat. Und dann die weibliche Narbe, also die Fruchtblätter, da sind oben die Narben drauf, das sind die empfangsbereiten Organe, dass die diesen Blütenstaub, Pollenkörner, das sind synonyme Begriffe, dass die da drauf gebracht werden. Und das ist dann bei dieser Tulpe, die wir jetzt vor Augen haben, die jetzt männlich reif ist, so sind die jetzt alle weg. So. Das heißt, dann fallen die Staubblätter ab. Das ist ein Zeitpunkt, wo man dann diese Blüte auch schon gar nicht mehr komplett sieht und noch nicht mal mehr sehen würde, dass sie zwittrig war. Man sieht es wahrscheinlich noch, weil die liegen ja noch rum. So innerhalb dieser bunten, schmückenden Einheiten, war ja Tulpe schön groß. Wenn die dann irgendwie entweder abgefallen sind oder verkümmern, dann kann man denken, okay, das ist jetzt das Männliche gewesen, weil das hat die Funktion einfach erfüllt. Ne? Die brauchen nur befruchten. So mehr braucht das Männliche sozusagen nicht machen. Das Weibliche hat weitere Aufgaben. Da ist nämlich jetzt reifen die Narben. Das sieht man ja auch auf dieser Tulpe obendrauf, dass sich da so feine, ein bisschen gekräuselte meisten Strukturen entwickeln. Und die sind auch ganz oben, damit natürlich die Insekten es gut erreichen können. So, das heißt, jetzt kommen von einer anderen Blüte die Insekten angeflogen, bringen Pollenkörner auf diese Narbe. Und diese Pollenkörner, die sind auch noch genetisch kompatibel, sagt man. Selbst wenn jetzt noch ein Pollenkorn von der eigenen Blüte übergeblieben wäre, wäre das praktisch wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, was den eigenen Pollen erkennt und sagt, nee, das ist jetzt mir genetisch zu ähnlich, das nehme ich nicht. Der hier, der passt mir.
Toll.
Und dieses, der passt mir, bedeutet, ich wachse aus. Ich lasse das zu, dass aus diesem Pollenkorn, weil Botanik kann sich nicht bewegen in dem Sinne, selten bewegt es sich, meistens Wachstum. Also wächst es. Das heißt, dieses Pollenkorn wächst diesen ganzen Weg von ganz oben bis ganz unten im Fruchtknoten, was man auch Fruchtblätter nennt. Ne? Der Fruchtknoten ist aus Fruchtblättern aufgebaut. Das sind ja alles Begriffe, die man mal so und mal so liest. Deshalb sage ich die auch beide, damit der eine sagt, hä, das habe ich doch anders gehört. Man sagt auch Stempel. Ne? Der
Genau,
Stempel
das kenne ich noch aus der
auch.
Schule.
Ne? Stempel ist das Weibliche. Ne? Und ganz innerhalb dieses Stempels unten ist die Eizelle, die befruchtet wird. Und das ist, wenn das da angekommen ist, da hingewachsen ist. Und dann ist es wieder sehr analog eigentlich zu dem in den Menschen, wie wenn das Spermium die Eizelle getroffen, gefunden hat. Dann kann das neue Leben wachsen und entstehen. Und dann fängt die Vielfältigkeit an. Ob da ganz viele Samen gebildet werden, ob da nur eine große Frucht gebildet werden, ob in der ganzen großen Frucht ein Kern ist und so weiter. Ne? Wir kennen da ganz viele Möglichkeiten. Und es dient aber immer dem, dass jetzt das neugeborene Leben in die Welt muss. Also nochmal wieder ein Prozess, der ganz wichtig ist für die Pflanze. Und hier ist die Vielfältigkeit auch unglaublich groß. Wird das vom Wind verweht? Fällt das einfach auf den Erdboden? Fressen das Tiere, die das durch die Darmpassage verbreiten? Ist das schwimmfähig bei den Wasserpflanzen? Ne? Dann wird es auf dem Wasserweg verbreitet. Haftet das am Fell der Tiere an? Und so entwickeln sich dann immer Verbreitungseinheiten. Manchmal sind die Samen eingeschlossen da drin. Manchmal werden die frei, ganz viele kleine, wie bei der Mondkapsel. Und deshalb ist es so unüberschaubar und vielfältig. Und wenn man sich dies vom Anfang von der Knospe bis jetzt vorstellt, ne, dann ist das ein langer, langer Weg. Jetzt bei der Tulpe ist es eine Kapsel, ne, die dann da gebildet ist. Aber wie gesagt, es können auch ganz viele andere sein. Und dann ist es so, dass hier dieser Samen komplett alle Informationen für die neue Pflanze enthält. Ne, das heißt, der trifft auf den Erdboden und keimt zu einer ganz neuen Tulpe, sage ich mal in dem Fall. Und auch da gibt es Unterschiede. Das kann auch sein, wenn man jetzt Farne oder Moose sieht, da ist es komplizierter. Da ist nicht gleich eine neue Pflanze, die wieder alles beinhaltet. Da gibt es verschiedene Generationen. Die einen, die praktisch sind komplett wie diese Tulpe, jetzt einfach so wieder lebensfähig machen diesen Zyklus. Und bei den Farnen und Moosen findet noch ein Generationswechsel statt. Das heißt, es sieht dann erstmal anders aus. Und macht dann nochmal einen Schritt extra, auch in verschiedenen, wie soll man sagen, also das ist wieder vielfältig, wie das aussehen kann. Aber jedenfalls ist es nicht so, dass es immer nur diese eine Generation gibt, sondern es gibt verschieden aussehen. Und das macht da die Sache noch komplizierter.
Tatsächlich, also ich habe auch hier ein Bild vor Augen, um mir das tatsächlich auch nochmal klarer zu machen. Es nützt nicht viel, weil wir dann ja auch wirklich auf die Zellebene gehen, ne? Also du könntest das jetzt untermauern mit den Chromosomen setzen, also wann sich was wie
Ja.
teilt. Die großen, noch vielleicht aus dem Biologieunterricht bekannten Begriffe wie Meiose und Mitose kämen jetzt, glaube ich, ins Spiel. Vielleicht
Ja.
sparen wir uns das an der Stelle oder eben nur so viel, was das denn für einen Sinn hat. Ich habe mit Staunen begriffen, dass es eben diese ja einmal geschlechtliche und die nicht geschlechtliche, die vegetative Fortpflanzung bei Pflanzen gibt.
Ja, finde ich super, das auf diese einfachen Sachen runterzubrechen, weil beides macht total Sinn, ne? Denn bei der geschlechtlichen Fortpflanzung, das ist das, was wir jetzt betrachtet haben,
Besprachte, genau.
ne? Da wird dieses Meiose und Mitose ist einfach nur die beiden Keimzellen treffen aufeinander, also im Prinzip Spermium und Eizelle. Die verschmelzen dann die Chromosomensätze, das heißt, da gibt es einen doppelten und dann teilen die sich wieder. Und dieses Teilen macht wieder neue Kombinationsmöglichkeiten. Und wenn ich mich vegetativ fortpflanze, das ist bei der Brennnessel die Ausläufer, bei der Schlehe kennt man das gut, oder der Giersch, der Giersch, glaube ich, kennen die meisten im Garten. Der kann das ganz perfekt unterirdisch. Und das sind aber alles dann dieselben Erbinformationen. Das heißt, das kann eine Weile machen, aber wenn die Umweltbedingungen sich sehr stark ändern, dann sind diese Pflanzen nur bedingt. Ich will nicht sagen, die sind nicht fähig, sich zu ändern, weil was man ja heute entdeckt hat, was ja für uns Menschen und die Pflanzen auch spannend ist, was man Epigenetik nennt. Wir haben in jedem Moment Einwirkung über unsere Gefühle und unsere Erlebniswelt auf unsere Erbanlagen. Es ist nicht so, dass die einmal so geschaltet wurden, als wir geboren sind, sondern die ändern sich auch wirklich ständig noch. Aber natürlich in einem anderen Rahmen, wie wenn ich die komplett neu wieder kombiniere und neu, ja, wie sagt man, zusammensetze.
Aber ich frage mich, wie die Pflanze das entscheidet. Also, wie du sagst, der Giersch macht ja dann auch beides, ne? Wegen
Ja.
des genetischen Materials macht er diesen Mix, also ne, die geschlechtliche Fortpflanzung, aber auch die vegetative.
Ja, die Natur ist einfach unglaublich vital und resilient, weil die so viele Strategien haben.
Ja.
Und die können auch ja sogar Selbstbefruchtung zulassen. Also in bestimmten Bedingungen ist genau das, was wir eben gesagt haben, was nicht passieren soll, wird das zugelassen. Ich sage mal so ein Beispiel aus den Alpen. Die höchst aufsteigende Blütenpflanze ist der Gletscherhahnenfuß. Und der kann 2, 3 Jahre brauchen, bis der seine Blüten entwickelt hat und die aufblühen. Und der ist oben, muss man sich jetzt vorstellen, so eine Gletscherregion, wo dann auch mal wirklich richtig Scheißwetter ist die ganze Zeit. Da fliegen nicht viele Insekten. Und jetzt hat er das geschafft und hat da Blüten gemacht. Und jetzt ist das aber so, dass er die kaum öffnen kann. Und dann will er aber nicht, dass das, was er jetzt produziert hat, komplett verloren geht, dass er überhaupt keine Samen da hervorbringen kann. Dann lässt er auch Selbstbestäubung zu. Und das macht Sinn. Ne? So, das ist Plan B. Und ich glaube, die Natur hat so viele Plan Bs und so viel Vitalität, so was für uns Menschen ja auch manchmal grausam erscheint, wenn die Natur auch dann so viele Schildkröten produziert, die gar nicht alle leben, die auch als Nahrung einfach dienen. Ne? So. Und man muss, es ist immer schön zu vermenschlichen und vieles sich so anzugucken, aber vieles ist auch einfach, um die Natur zu erhalten und auch manchmal weggehen aus diesem zu sehr verzerrten menschlichen Blick. Die Natur ist einfach da vielfältig, wuchskräftig und lebt, glaube ich, immer in diesem Fortbestand dessen, dass alles weiter fortbesteht.
Ja, deswegen ist diese Winterfolge so wichtig. Und das finde ich auch so tröstend irgendwie. Und es ist ja auch nicht ein Wertekorsett, in das wir es zwängen. Es soll ja nicht gut oder böse sein oder sonst was.
Genau.
Also du hast eben aus der Lameng gesagt, die Tulpe hat 6 von diesen Schmuckblättern. Und es gibt ja so was Zauberhaftes wie diese Blütenformel, an der du vor allem ganz viel auch schon über ihr Sexualleben rausfinden kannst. Ist das richtig? Und was hilft
Ja.
es, wenn ich die verstehe?
Man kann sich so eine Blüte dann sehr gut vorstellen. Wenn ich so eine Blütenformel sehe, dann weiß ich, wie viele Blütenblätter hat die. Und dann weiß ich, ist die zwittrig, sind die verwachsen miteinander. Und das macht natürlich, wenn ich jetzt botanisch zum Beispiel in Familien zuordnen kann.
Ja.
Wenn wir jetzt mal so ein markantes Beispiel nehmen, die Glockenblume. Die hat ja richtig markante Blüten. Ich glaube, die kennen auch die meisten, die zuhören wahrscheinlich. Und die hat ja einzelne Zipfel. Da kann ich noch dran zählen, wie viele Blütenblätter das sind. 5. Und die sind verwachsen. Das heißt, das wird in Klammern dann geschrieben. Und das heißt, wenn ich in diesem Falle dann also ja zähle, dass ich 5 Kelchblätter habe, man fängt bei der Blütenformel immer vorne an und schreibt dann diese Elemente einfach nacheinander auf, die da sind. Und das heißt, wenn ich das dann, erstmal sehe ich ein Sternchen davor, also die ist radiär. Das ist ja auch schon mal ein Begriff, den man vielleicht denkt, oh Gott, oder zygomorph ist noch schlimmer. Zygomorph, glaube ich, hat man, ich zumindest vorher noch nie gehört, nur in der Botanik. Der bedeutet das Gegenteil. Eine Orchideenblüte, eine Taubnesselblüte, wir Menschen, wir haben eine Symmetrieebene. Das wird im Pfeil dargestellt. Ne? Und wenn ich das sehe, diesen Pfeil oder dieses Sternchen, weiß ich schon mal, ah, okay, diese Blüte, die ist entweder halt wie die Glockenblume radiär oder radiärsymmetrisch oder aktinomorph sind auch synonyme Begriffe. Und dann, wenn ich dann, ich sag mal, Taubnessel in der Hand habe, sehe ich schon auf den ersten Blick, ah nee, das kann nicht sein. So, weil das ist ganz anders. Ich habe ja hier nur eine Symmetrieebene. Das heißt, das sehe ich schon mal an so einem kleinen unauffälligen Zeichen vorweg. Dann kann ich zählen die Kelchblätter. Das ist das Erste. Man geht also immer von außen nach innen. Sehe ich, das sind 5, dann kann ich zählen, es sind 5 Kronblätter. Da sehe ich die Klammer drum. Aha, die sind auch noch verwachsen miteinander. Das heißt, wenn ich die rausziehen möchte aus der Blüte, dann hängen die zusammen. Die sind nicht wie bei der Kirschblüte. Da fällt das ja richtig wie Schnee dann irgendwann runter, jedes Blütenblatt einzeln. Oder auch bei der Tulpe. Das hat man auch vor Augen. Ne? Die sind nicht verwachsen, wenn keine Klammer drumherum. Und dann zähle ich das Männliche, die Staubblätter. Ich gehe im Prinzip genauso wieder von außen nach innen immer weiter. Zähle dann die Staubblätter und schreibe die auf, wie viel habe ich da? Und dann zähle ich die Fruchtblätter, wie viel habe ich da? Das ist das Weibliche ganz innen. Und das kann alles mal miteinander verwachsen sein. Das kann unterschiedliche Anzahlen haben. Das können so viele sein, dass ich sage, oh Gott, so viel will ich gar nicht zählen. Dann schreibe ich eine liegende 8. Das Zeichen für Unendlichkeit. Und ja, so kann ich dann anhand dieser Formel mir vorstellen, ob das passt. Und ich kann auch gucken, ob das in diese Familie passt. Wenn ich jetzt zum Beispiel botanisch bestimmen möchte, dann ist eine Familienzugehörigkeit hilfreich, weil ich dann schon mal innerhalb einer Schublade gucke. Ganz einfaches Beispiel, ich suche meine Socken. So, und wenn ich jetzt überall in meinem großen Schrank jede Schublade durchgucke, wenn ich aber Fächer habe, hier sind die Socken, hier sind die T-Shirts, hier sind die, ne? Und so gucke ich, da sind die Glockenblumengewächse, da sind die, keine Ahnung, Rosengewächse. Im Prinzip ist es so, dann kann ich die Schublade rausziehen, kann gucken, welches ist es denn davon, von diesen Glockenblumengewächsen. Wenn ich zum Beispiel diese Blütenformel mir angeguckt habe und sage, oh, das passt ja sehr gut, so wie dies aussieht für ein Glockenblumengewächs. Ne, das ist der Sinn auch ein bisschen dahinter. Und wenn man dann auch schon eine Gattung hat, je mehr man weiß, wo ich gucke, ich weiß oft schon, habe so eine Idee von einer Gattung, wenn ich anfange zu bestimmen, Unbekanntes. Das macht natürlich die Bestimmung viel schneller.
Genau, also weil eine andere Gattung hat dann zum Beispiel generell nur nicht, weiß ich nicht, nicht fünf, sondern vier
Genau.
Kronblätter oder genau,
Genau.
das hat man einfach mal
Genau.
alles durchgezählt und da gibt es ja auch wahrscheinlich, da gehst du ja jetzt nicht aus dem Kopf raus, sondern du hast da schon vielleicht eine
Nein.
Anleitung dabei oder sowas.
Ja, genau. Das ist meistens innerhalb des Bestimmungsweges, wenn man so botanisch bestimmt. Was ja auch erst wirklich Sinn macht, wenn man ein bisschen tiefer einsteigt. Ich finde es auch immer wichtig, dass das nicht besser oder schlechter ist. Weil es macht genauso viel Sinn zu sagen, ich möchte mir meine wichtigsten Pflanzen für mein Wohlbefinden einfach draußen sammeln. Ich möchte ausprobieren, wie wirken die auf meinen Körper, was kann ich mir Leckeres machen oder was mache ich Heilsames oder kreativ damit zu werden. Das ist ja nicht besser oder schlechter als botanisch zu bestimmen.
Nee, aber ich finde es zum Beispiel bei so einem einfachen Beispiel wie dem Rotklee, es gibt ja ganz, also noch einen Klee, der sehr ähnlich ist. Und dann ist ja auch immer die Frage, also ich ne, gehe durch eine Wiese, du hoffst, es ist der Rotklee. Und ich bin da immer so ganz, ja, gibt ja nur diesen einen. Oder beim Löwenzahn, Herrgott, wie viele Sorten, ne, wie ist das? Und da kannst du uns den Zahn mal ziehen, dass es eigentlich so einfach ist. Und eigentlich dürften wir vielleicht auch mal ein bisschen genauer hingucken.
Ja, das ist wirklich so, dass genauer hingucken wird da deutlich und es ist auch so, auch da muss man sich immer fragen, wie genau interessiert mich das? Ich bin zum Beispiel, obwohl ich auch viel bestimme, beim Löwenzahn pragmatisch und sage, diese, ich weiß nicht, hundert von Kleinarten, Unterarten, die sind mir egal. Ich kann aber einen Löwenzahn sicher erkennen. Ne, diese Artengruppe Löwenzahn kann ich sicher erkennen. Die kann ich auch vom Herbstlöwenzahn unterscheiden oder von Ferkelkraut von ähnlichen Arten. Ich kann also sicher sagen, es gehört zu dieser Art Löwenzahn. Aber dann in die Unterarten zu gehen, ist wie bei Brombeeren auch, das machen wieder Spezialisten, die dann da Lust zu haben. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man guckt, passt das in mein Leben rein, in mein Interesse.
Genau, aber
Und
wenn es zum Beispiel um eine Heilwirkung geht, ne, beim Rotklee zum Beispiel, wäre es ja gut, den auch dann zu finden. Und ne, das ist dann schon nicht so
genau.
trivial. Also
Und das sind auch nicht Unterarten, sondern andere Arten. Also
eben.
da gibt es richtig Unterschiede zwischen den Arten, die man dann, wenn man diesen botanischen Schlüssel nimmt, genau findet. Da gibt es immer dann so trennende Abzweigungen, wo man dann sagt, keine Ahnung, der eine hat noch, entweder sind es Merkmale meistens in der Blüte, dass er da vielleicht, keine Ahnung, ich muss jetzt, ich habe die jetzt nicht parat von den verschiedenen roten Kleearten, aber dass der Kelch meinetwegen noch mal mehr Haare hat oder noch mal eine Ader mehr oder manchmal die Länge oder Längenbreitenverhältnisse von irgendwelchen Blütenelementen, so ganz verschiedene Dinge. Und wenn man die dann schon mal weiß, wo man hinguckt, auch wenn man das liest, das ist ja auch schon mal wichtig, sonst liest man das und weiß gar nicht, gucke ich denn da überhaupt? Na,
Ja.
allein dieser kugelige Blütenkopf vom Klee könnte ja auch eine Blüte sein auf den ersten Blick. Nein, also ein Klee ist zusammengesetzt aus vielen Einzelblüten. Ne? Das heißt, der Kelch gehört zu einer Einzelblüte. Das ist für mich ganz selbstverständlich, aber wenn man dieses ganz kugelige Gebilde sieht, woher soll man wissen, dass das jetzt nicht eine Blüte ist? Auch
Richtig.
bei Gänseblümchen. Ne?
Genau. Und das ist nämlich jetzt auch deswegen hier so relevant, dass wir uns damit durchaus beschäftigen. Also ich war jetzt sehr bei der Vorbereitung auf der Zellebene. Ich glaube, das können wir wirklich ausklammern oder auf YouTube verweisen, wo es wirklich auch schöne Videos gibt, wo sich das sehr schön darstellen lässt. Aber eben nochmal in die Praxis auch des Kräutersammelns finde ich spannend, dass wir da nochmal genauer hingucken. Und möglicherweise wirbst du auch nochmal für eben den Grund, Kurs Botanik als Buch, also dass es eben nicht damit getan ist, einfach nur die App raufzuhalten.
Ja, Also ich finde diese modernen Sachen wie Apps zum Bestimmen finde ich super, weil die Inspiration geben. Ich nehme die selber auch gerne und ich finde, das macht auch gerade bei so Gattungen oder Gruppen, wo man unglaubliche Vielfalt hat und nicht weiß, wie man da durchfinden soll. Man hat dann vielleicht gar keine Idee. Man hat dann einen Vorschlag. Ich finde, man muss als Vorschlag sehen und darf die Selbstverantwortung nicht abgeben. Das heißt, prüfen, immer prüfen. Und prüfen bedeutet, dass ich dann auch weiß, wie kann ich es denn prüfen? Und da sind wir wieder bei den Merkmalen. Wenn ich die App draufhalte und die sagt jetzt meinetwegen Rotklee, die Flora Incognita sagt zum Beispiel, finde ich toll, eine Prozentzahl. So. Ich habe aber zum Beispiel auch schon mal bei Wegerich Knospe zu, ich weiß es nicht, nee, gar nicht andersrum was, zu einer Knospe von einer Flockenblume zu über 90% Wegerich gesagt bekommen. Also komplett anders. Ist auch so kugelig für die KI, sieht das gleich aus, aber auch die hohe Prozentzahl ist dann falsch. Und dann muss ich natürlich auch gucken können, wenn ich dann nachlese, was wäre denn jetzt beim Wegerich, was bedeutet das denn, was ich da überhaupt lese? Denn das weiß ich ja erstmal gar nicht unbedingt. Wie prüfe ich das? Natürlich auch Bilder. Ich liebe auch zum Beispiel den Schwarz-Weiß-Bildband von dem Rotmaler. Da sind zwar nicht, das ist nicht zur Inspiration, dass es hübsch aussieht, aber da sind absolut toll mit kleinen schwarzen Pfeilen, alles nur Schwarz-Weiß-Bilder. Aber die Hauptmerkmale und auch die trennenden Merkmale, das wäre jetzt zum Beispiel mein Weg, wenn du mich jetzt konkret fragen würdest. Wie geht denn das jetzt, die Unterschiede von dem Rotklee zum, keine Ahnung, mittleren Klee oder irgendwas noch? Dann würde ich da gucken. Ich bin ein visueller Mensch und das ist zwar anhand von Bildern, aber auch mit Bildern tolle Merkmale. Natürlich kann ich jetzt auch, wenn ich jetzt bei App mal bleibe, finde ich auch toll. Ich habe auch die Flora Helvetica, die, da muss man schon auch wollen. Die ist natürlich auch nicht so kostengünstig, aber die hat auch die komplette Flora drin. Zwar von der Schweiz, aber solange man nicht an der Küste bei uns in Deutschland ist, funktioniert das super gut, ne? Da sind wirklich Arten auch drin und da kann man dann auch durchbestimmen auf verschiedenen Wegen. Aber da könnte man jetzt bei dem Beispiel auch anfangen, Klee, so und kann gucken, sich die Pflanze angucken, wo trennen sich denn die verschiedenen Kleearten? Wo ist der Weg zum Rotklee oder zu anderen Kleearten? Und dann kann ich das auch durchgucken. Und ich kann aber auch einfach natürlich jetzt, wenn ich gucke, ich habe eine Bestimmung rausbekommen. Jetzt sagt mir die künstliche Intelligenz, das ist dies und dies, und dann gucke ich nochmal nach, anhand dieser Merkmale, die beschrieben und bebildert sind, stimmen die denn überhaupt? Zum Beispiel in der Flora Helvetica, wenn man jetzt auch nichts schleppen will in der Natur an Büchern, da sind auch die Flora vegetativa drin, das heißt auch die vegetativen Merkmale von Blättern. Und es ist selten so, dass die auch so gut passen, dass ich eine komplett andere Pflanze habe und dann stimmt es nicht. Und da sind auch die Hinweise, mit was man das am ehesten verwechseln könnte. Und dann ist man schon ziemlich sicher, würde ich mal so sagen.
Ja, also genau. Und vielleicht kommen wir noch gleich auch auf deine wunderbaren Rätselpfade, weil ich finde das so eine faszinierende Art und Weise, das auch Kindern oder spielerischer ja, nahe zu bringen. Und es schult immer dieses genaue Hingucken. Also das, wo ich immer irgendwie denke, ach, eigentlich gehe ich doch lieber zum nächsten Blümchen, wie eine Biene. Einfach mal da verweilen und genau hingucken. Und ich glaube, diese Rätselpfade üben das sehr schön ein. Und wer das noch nicht weiß, da hast du jetzt gleich die Möglichkeit, dass wir da nochmal drauf einsteigen.
Ja, meine Idee ist so, an die botanische oder wissenschaftliche Bestimmung hinführen, ohne dass es so wehtut, weil man auch gleichzeitig Bilder hat. Und das, glaube ich, funktioniert auch so sehr schön vom Prinzip her, weil es, so wie ich es erlebe, den meisten einfach Spaß macht, weil man so spielerisch das machen kann. Und ich glaube, das ist so ein Weg, wie auch ja, Kinder, Einsteiger, egal welchen Alters, das probieren können. Natürlich muss man da immer bei wissen, es gibt noch so viel mehr. So, ich glaube, jetzt, wenn ich zum Beispiel den nehme, der am ehesten zu jetzt unserem Fach passt, diesen botanischen 96 Arten aus 37 Familien, dann lande ich natürlich vielleicht bei einer Gattung. Ich sage mal jetzt wieder die Glockenblumen und da ist dann, ich müsste jetzt selber gucken, wie viele, aber vielleicht ein, zwei, drei Arten, mehr auf jeden Fall nicht. Und es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich weiß ja schon mal, ich bin bei den Glockenblumen. Das heißt, auch selbst wenn ich dann jetzt da nicht genau die finde, die da vielleicht ist, oder bei den Lippenblütlern, wenn ich dann jetzt im Bereich dieser Taubnesselartigen bin und das ist dann doch noch ähnlich, dann weiß ich schon mal, wo ich gucke. Man hat also diese Hauptmerkmale von den Familien auch und merkt eigentlich gar nicht, dass man die auch nebenbei lernt.
Genau, also vielleicht fangen wir nochmal optisch an zu erklären, wie das Ding funktioniert. Also man fängt ja eigentlich einfach oben an und hat eigentlich immer nur Ja-Nein-Entscheidungen. Ne? Also es ist im Prinzip wie so eine Art Workflow und ich entscheide mich immer, hat meine Pflanze dieses und jenes Merkmal ja oder nein? Und dann geht es eben auf ein anderes Bildchen auf diesem Riesenposter, sag ich mal, nur dass die Leute sich das vorstellen
Ja,
können.
stimmt, die können sich es gar nicht sonst vorstellen. Ja, genau.
Genau. Und
Und das macht auch vieles deutlich, auch von der Bestimmung sonst ist die ja genauso. Da habe ich auch immer das eine oder das andere wissenschaftlich bestimmen. Und manchmal ist es ja wie jetzt ganz hinten als Letzte sozusagen, wenn ich ganz oft ja, nein, ja, nein, ja, nein, ist so rot, hat sie dies, hat sie so viel Blätter, hat sie einen runden Stängel, hat sie das, ne? Und nur weil es ganz hinten ist, ist es ja nicht schwieriger. Ich glaube, auch das ist daran sehr schön bildlich zu erleben, dass man manchmal ein bisschen durchhalten muss. Natürlich, gleich vorne kommt jetzt das mit den Einkeimblättrigen. Da wäre jetzt, keine Ahnung, die Tulpe habe ich jetzt noch nicht mal drin, die wir hatten, aber die würde da reingehen natürlich. Und die ist aber nicht schwieriger oder leichter als das, was dann ganz weit hinten kommt. Und man kann so einen Einstieg bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, man kann ein bisschen die Scheu davon nehmen. Denn man braucht ja immer so verschiedene Hürden, die man dann nimmt, um einzusteigen in diese richtige Bestimmung, weil wenn man jetzt wirklich sich tief mit den Pflanzen beschäftigen möchte, dann kommt man nicht umhin, auch einfach diesen Weg zu gehen, weil es so umfangreich ist. Ne? Jetzt in diesem Rätselpfad sind knapp 100 Arten und wenn ich dann über 3000 habe, wenn ich jetzt so in einem schönen Naturgebiet unterwegs bin, Alpenvorland oder irgendwo, dann kommen natürlich sehr viele Arten in Frage und das könnte ich nicht alles so bildlich darstellen.
Genau, also ich war mit dem, es gibt ja auch dann Auszüge, also ich war zum Beispiel mit dem Doldenblütler-Pfad unterwegs, der natürlich auch seine Tücken hat, eben im Alpenvorland. Und es brachte mich zumindest auf die Idee, dass nicht alles der Giersch ist. Und dass ich besser nicht alles einfach mal so blind irgendwie darf pflücke. Sowieso nicht, aber eben auch nicht esse. Genau. Aber das ist natürlich eine ganz trickreiche Gruppe. Und da macht es eben vor allem Sinn, finde ich, bei den Doldenblütlern genau hinzugucken.
Ja, deshalb haben wir da auch, habe ich da einen ganz eigenen Rätselpfad gemacht, wo auch nicht alle, aber die wichtigsten halt, die man finden kann, drin sind. Vor allem natürlich auch die tödlich giftigen, ne? Und natürlich auch viele leckere. Es ist ja bei mir auch so, dass ich das auch ein bisschen nach Interesse, das geht bei mir auch, was kann ich damit machen? Riecht das besonders? Ist das toll? Ist das häufig? So ist es natürlich auch aufgebaut. Und ich glaube, auch da wird so die Angst genommen. Aber natürlich, wie du sagst, man muss trotzdem genau gucken. Nur weil es so spielerisch aussieht, merkt man dann doch, man muss wissen, was ist das Hüllchen, was ist die Hülle. Da muss man sich die Beschreibung auf der Rückseite mal durchlesen, was man eigentlich nicht gerne macht, ne? Keiner liest gern Betriebsanleitungen und macht man dann halt, wenn man merkt, ja, was ist jetzt damit gemeint? Das Hüllchen ist keine Verniedlichung, das ist eine Definition von dem kleinsten Teil dieser Dolde. Und
Genau.
das hat. Döldchen hat ein Höhlchen und die Dolde hat eine Hülle. Und das muss ich halt wissen. Das klingt so süß, aber es ist ein Ort, wo ich gucke an der Pflanze.
Und es zeigt einfach, um einfach auch nochmal auf das Metathema hier zurückzukommen, eben die unglaubliche Vielfalt der Natur, die eben dadurch entsteht, dass die Evolution einfach über Jahr Millionen Jahre eigentlich dieses Thema Fortpflanzung und Vermehrung so variantenreich gespielt hat. Ich glaube, das
Ja.
können wir, glaube ich, mitnehmen und zugleich eben Lust machen auf das genaue Hingucken und auch eben nochmal die Werbung, das werden wir auch verlinken, auf die Rätselpfade, weil ich die einfach eine wunderbare Idee zum Einstieg finde, wie du auch sagst, um einfach mal ganz banal vielleicht, was es nicht ist, einzusteigen. Abschließend einfach nur nochmal die Frage, welche Strategie einer effektiven Fortpflanzung dich vielleicht am meisten beeindruckt? Ist das Quatsch zu fragen? Wahrscheinlich.
Ich glaube, die Korbblütler. Also, ich finde Korbblütler einfach unglaublich faszinierend. Nun habe ich auch persönlich irgendwie eine ganz große Liebe zum Gänseblümchen. Gänseblümchen ist ja auch ein Korbblütler und es ist faszinierend einfach, wie die auf so einem kleinen Raum, auch beim Löwenzahn kennt es ja jeder, diese ganzen vielen Samen in die Welt schickt. Und die sind tatsächlich auch mit den Doldengewächsen so, die evolutionär am jüngsten sind. Das heißt, die haben ganz viel umgebildet, ganz viel getüftelt. Und natürlich erfolgreich ist aber alles. Und ich glaube auch, man braucht alles und diese Vielfalt. Ich glaube, das ist das Schöne, dass es da gar nicht immer so drum geht, sondern alles bereichert diese große, bunte Vielfalt. Und man kann auf Schritt und Tritt entdecken. Und ich weiß nicht, ob jetzt die, die zuhören, können ja auch mal gucken oder sich vorstellen, wie verbreitet denn Gänseblümchen seine Samen? Beim Löwenzahn weiß es jeder. Aber ich glaube mal zu gucken, wie sieht das beim Gänseblümchen aus? Das erkennen nämlich kaum Menschen. Wenn man denen ein verblühtes Gänseblümchen zeigt, können wir jetzt leider nicht machen, aber muss jeder einfach mal selber losgehen. Die Frage habe ich auch mal bekommen und war fasziniert davon, dass man so ein Gänseblümchen auch noch mal ganz neu entdecken kann.
Was für eine schöne Jahresaufgabe du uns stellst. Wir beobachten jetzt einfach mal über 12 Monate, die vor uns liegen, genau diesen Lebenszyklus eines Gänseblümchens. Wunderbar, Rita, ganz, ganz fantastisch. Und genau, das Thema Vielfalt ist, glaube ich, auch dann der Link zur Menschenwelt. Da können wir auch, glaube ich, viel von lernen, dass es eben ganz viele Varianten von Schattierungen von Grau gibt. Und das finde ich ganz großartig.
Ja.
Genau. Bleibt uns im Prinzip nur zu sagen, wo wir dich finden können. Das verlinken wir in den Shownotes und uns ganz, ganz herzlich zu bedanken.
Freue mich sehr, dass ich hier sein konnte.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.